Wir haben wirklich hier die Zellorganellen im Blick, die vielleicht am relevantesten sind für das Altern überhaupt. Ist immer schwierig mit so Superlativen, aber...
Muss ich also jetzt immer einen Schokoriegel essen, um Energie in meinen Körper zu kriegen?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe es irgendwann schon einmal erwähnt. Also Zucker essen müssen wir ja überhaupt nicht. Wir können völlig ohne das auskommen.
Deswegen ist es auch gut, dass wir diese NAD-Spiegel hochhalten, hochbekommen im Alter.
Vor allem, sie sinken im Alter dramatisch ab. Kann eben 12-mal so lange leben wie eine Maus. Obwohl es eigentlich einer Maus gleicht, großteilig. Kann nicht wirklich Krebs bekommen und ist deswegen so ein bisschen so eine Ikone der Altersforschung.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Dominik, schön dich zu sehen in dieser dunklen Jahreszeit.
Dunkel, aber es erhellt sich sofort der Tag, wenn ich mit dir im Podcast-Studio sitze.
Das hast du so schön gesagt. Du siehst auch immer noch ganz fit aus.
Ja.
Bisschen blass vielleicht. Was machst du eigentlich so, um dich fit zu halten in dieser dunklen Jahreszeit? Kannst du ja nicht rausgehen und rennen, oder machst du das?
Ungern. Als Österreicher kann man zumindest noch sagen, Skifahren mit der Tochter. Bin jetzt nicht der wahnsinnige Alpinist, aber ich sage mal, mit einem kleinen Kindchen, da macht es dann doch Spaß. Hm.
Wahrscheinlich, wenn ein Österreicher sagt, ich bin nicht so der Alpinist, heißt das, du gehst nur dreimal die Woche Skifahren und ich gehe einmal pro Jahr.
Ich fahre mit dir mal irgendwo hin, aber ich sage nur, je älter ich werde tatsächlich, desto schlechter reagiere ich auf die Kälte. Also irgendwie mit jedem Lebensjahr habe ich das Gefühl, der Winter wird mir irgendwie unangenehmer. Mhm. Also tut mir nicht ganz so leicht.
Mhm. Der Kälte.
Wie ist das für dich in deinem hohen Alter jetzt?
Du, in meinem hohen Alter macht mir Kälte nicht so viel aus.
Also weil du immer in Spanien bist, ne? Du bist ja immer in Spanien.
Ich bin öfters mal in Spanien, aber...
Das ist jetzt der Grund vielleicht, warum du das Kälte nicht
so viel Deswegen kann ich das so entspannt sagen, du, aber ja. Ich halte mich ja auch an deine Regeln. Ich mache auch viel mit Kälte. Ich versuche jeden Tag 5 Sekunden länger unter der eiskalten Dusche zu stehen. Es ist
gut
aber,
ab, gut ab.
Aber trotzdem bin ich noch unter einer Minute. Ich muss daran noch arbeiten. Es ist hart. Und ja, wenn ich nicht raus kann, du weißt ja, ich spiele gerne Tennis, das kann man in der Halle machen. Das mache ich immer noch so 2-3 Mal die Woche, auch im Winter. Und ich gehe auf so einen Ellipsentrainer. Mhm.
Statt dem Laufen.
Und da mache ich dann auch so richtiges Hit-Training. Das weißt du, die Folge hast du mir noch versprochen.
Mach mal.
Ich bringe dann irgendwie den Puls immer mal so auf 160 und das immer für so eine gewisse Zeit. Und das hilft mir. Danach fühle ich mich eigentlich immer fitter als vorher.
Also wie ich eh schon gesagt habe, deine Konstitution ist natürlich extrem gut. Und du,
für mein Alter.
Ja, nicht nur fürs Alter. Wir vergleichen ja immer gegen den Idealzustand der Zelle. Und na, du bist natürlich fantastisch hier unterwegs in der Zellgesundheit. Das ist klar.
So, wir reden über Energie. Energie ist unser Stichwort für heute und wir reden über Kraftwerke. Endlich können wir mal unpolitisch über Kraftwerke reden, denn wir reden über die Kraftwerke in den Zellen, die Mitochondrien.
Es geht auch nicht um Technomusik-Kraftwerk, nein.
Nein!
Nein. Wir haben wirklich hier die Zellorganellen im Blick, die vielleicht am relevantesten sind für das Altern überhaupt. Ist immer schwierig mit so Superlativen, aber... eins ist klar, die Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, das sind die ersten, die leiden unter den Lasten des Alterns. Also die sind schon sehr relevant.
Und die müssen, muss man sich vorstellen, also Mitochondrien sind in jeder Körperzelle und da sind wahrscheinlich eine Menge, oder? Kann man die zählen in jeder Zelle?
Ja, sie sind eigentlich überall, also im Blutkörperchen zum Beispiel sind es keine, aber sie sind schon eigentlich überall unterwegs. Und natürlich, je mehr Energie eine Zelle braucht, also Stichwort hier Muskelzelle, Herzmuskel zum Beispiel, desto mehr Mitochondrien sind da auch vorhanden in der Zelle. Irgendwie logisch, ne? Weil wir brauchen sehr viel Energie, die werden wir auch vor Ort dann produzieren müssen und deswegen halt hier die besondere Konzentration.
Und die nehmen im Alter innerhalb der Zellen ab und so steht den Zellen weniger Energie zur Verfügung, so muss man sich das vorstellen?
So kann man sich das ungefähr vorstellen, so ist es. Es ist ein komplexes Konzept, diese Mitochondrien-Dynamik, wie man es ja nennt, also diese Genese und dieser Abbau der Mitochondrien. Dazwischen steht noch dieser Teil Fusion und Trennung. Also wir haben hier wirklich verschiedenste Möglichkeiten des Mitochondriums, wie es tanzt, sage ich immer. Also Neubildung, Fusion, Trennung, Abbau, all das muss irgendwie auch wieder klassisch, ne, in Gleichgewicht stehen. Wenn es hier Ungleichgewichte gibt, dann haben wir Probleme. Und im Alter ist es zum Beispiel so, dass hier ein vermehrter Abbau auch ein Faktor ist und wir natürlich dann damit Power verlieren in unseren Zellen. Mhm.
Bevor wir jetzt über diese Alterungsprozesse reden, lass uns nochmal über Mitochondrien und ihre Aufgabe alleine reden. Im Mitochondrien sind die Energieerzeuger. Um Energie zu erzeugen, das wissen wir auch vom Auto, brauche ich erstmal Treibstoff. Und der Treibstoff für die Mitochondrien ist Zucker. So.
Zum Beispiel.
Muss ich also jetzt immer einen Schokoriegel essen, um Energie in meinen Körper zu kriegen?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe es irgendwann schon einmal erwähnt. Also Zucker essen müssen wir ja überhaupt nicht. Wir können völlig ohne das auskommen. Wir können das synthetisieren in der Leber aus anderen Bestandteilen der Nahrung. Also Zucker essen müssen wir gar nicht. Aber wenn wir zufällig schon mal einen gegessen haben, so einen Schokoriegel, dann wäre es natürlich schon gut, wenn wir auch Energie daraus irgendwie erzeugen können, ne, wenn wir schon essen. Und da ist das Mitochondrium halt unser Mittel der Wahl. Im Mitochondrium werden zur Energieerzeugung positiv geladene Protonen, das sind also Wasserstoffionen, H+, und negativ geladene Elektronen, also E-, genutzt. Und diese beide stammen aus dem biochemischen Prozess der Nahrungszerlegung, ja, zum Beispiel vom Schokoriegel. Ja. Also diese Zulieferer, diese Nahrungsbestandteile sind also für unsere Kraftwerke wichtig, dass nämlich aus der Glykolyse zum Beispiel, aus dem Zucker oder aus dem Zitratzyklus, der auch andere Dinge aufspaltet, also einfach Teilchen entstehen, die das Mitochondrium dann verwerten kann. Und in den Mitochondrien werden nun die negativ geladenen Elektronen über eine Kaskade von verschiedenen Enzymkomplexen, die in der inneren Mitochondrienmembran sitzen. Also die Mitochondrien, die haben eine äußere Membran, die eigentlich die abgrenzt zum Rest, also das Zellorganelle bilden. Und die innere Membran, die ist so stark gewellt, um die Oberfläche zu vergrößern. Also in der inneren Membran ist where the magic happens. Da spielt sie sich sozusagen ab, die ganze Story. Die Atmungskette. Das ist also diese Aneinanderreihung von Enzymkomplexen. Und da wird eben das immer weitergereicht, bis die Ladung am leichtesten aufgenommen werden kann, und das ist eben vom Sauerstoffmolekül. Mhm. Ja. Und während dieser Elektronenübertragung wird jeweils eine winzige Portion Energie frei, und die müssen wir sozusagen auffangen. Damit wir nachher diese Möglichkeit haben, diese Energie auch im Organismus zu nutzen, muss ja die irgendwo gespeichert sein, und das machen wir mit den Mikrobatterien ATP, Adenosintriphosphat. Es wird also ADP am Anfang, Adenosintriphosphat, wird hier phosphoryliert mit dieser kleinen Energiemenge zu ATP und speichert diese kleine Menge Energie. Jetzt haben wir also den Sauerstoff mit den negativ geladenen Elektronen erzeugt. Ja? Und dann haben wir noch das Problem, dass wir natürlich hier Protonen kontrolliert zuführen müssen. Wir haben schon mal die Knallgasreaktion erwähnt in der vorigen Folge. Das ist also unkontrolliert, wäre es eine Explosion. Aber kontrolliert schaffen wir eben, dass wir hier Wasser erzeugen als Endprodukt und jede Menge ATP und auch einiges an Wärme. Also das sozusagen hier grob erklärt, ist, wie das funktioniert. Und weil man eben dabei Sauerstoff verbraucht, heißt das ganze Atmungskette, diese Aneinanderreihung. Komplexe. Also das ist ja wirklich eine schwierige Sache, aber sozusagen, man muss sich einfach vorstellen, hier wird Wasser erzeugt, und die Erzeugung von Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff, die produzieren Energie. So simpel ist es eigentlich am Schluss. Ja.
Und das nicht knallt, wird die gelagert in diesem ATP
und, genau,
und steht dann zur Verfügung. Du hast eben gesagt, ja, eigentlich brauchen die Zucker, aber den muss ich nicht unbedingt von außen zuführen. Ja, wo kommt denn der Treibstoff her, wenn ich den nicht von außen zuführe?
Ja, also das ist jetzt, was wir gerade gesagt haben, ist die aerobe Energie erzeugen. Bei aerobe, wir haben Sauerstoff involviert.
Ja.
Anaerob gibt es auch. Das ist dann wirklich aus Zucker, der gespeichert ist. Das nennt man Glykogen. Aber auch den muss man nicht unbedingt essen. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, dass wir ohne Zucker zu konsumieren hier auch Glykogenspeicher auffüllen und haben, weil der Körper kann einfach auch das synthetisieren aus anderen Bestandteilen. Aber wie gesagt, hier kann man sehr schnell Energie produzieren, anaerob ohne Sauerstoff. Ja? Also die anaerobe Energiegewinnung wird aus Glykogen ohne Sauerstoff erzeugt, und die steht schnell zur Verfügung, ist zum Beispiel dann spannend, wenn wir eben Muskelaktivität schnell brauchen. Was damit einhergeht, ist die Milchsäure als Endprodukt wieder nicht so gut. Kann man ja klassische Übersäuerung des Muskels, haben wir den Muskelkater nicht im Maul erkennen.
Jetzt, diese Energieerzeugung braucht diesen Treibstoff, hast du schon gesagt, kann man von außen zuführen, kann der Körper aber auch selber produzieren, umso besser. Ich muss also nicht den Zucker zu mir nehmen, den der Körper braucht. Aber was man ja immer braucht, ist, das weiß man auch bei der Knallgasreaktion, ich brauche erstmal einen Bunsenbrenner, den ich anmachen muss. Ich brauche also einen Anzünder. Mhm. Und diese Anzünder nennt man ja in der Biologie und Medizin Enzyme.
Genau.
Welches ist denn das wichtigste Enzym, das dazu gebraucht wird?
Also ein sehr prominentes Coenzym der Atmungskette ist NAD. Mhm. Und dieses NAD ist ein Coenzym, welches man in fast allen Zellen des Organismus findet. Und es ist ein kleines organisches Molekül. Und es hilft, diese chemischen Reaktionen, die wir besprochen haben, eben in Gang zu bringen. Wie du sagst, wie so ein Bunsenbrenner, wie eine Zündkerze, kann man sich das vorstellen. Und hält auch diese Reaktionen in Schach. Ja, manchmal wird es auch mit einem Co-Piloten oder einem Beifahrer bei einer Rallye verglichen. Ohne den werden wir die Orientierung verlieren und will man nicht mehr wissen, was zu tun ist in der Abfolge der Events, der enzymatischen Reaktionen, ist es auch schlecht. Also das NAD unterstützt uns bei hunderten von Prozessen in der Zelle und diese Teamleistung ist eben das, was das NAD ausmacht. Also über 500 verschiedene Reaktionen sind hier mit dem NAD irgendwie vergesellschaftet und manche sind eben unglaublich wichtig, wie zum Beispiel, wir haben kurz schon darüber mal geredet, DNA-Reparatur über die PAP-Achse oder auch andere in Reparaturaufgaben, die also nicht nur im Energieproduktionsbereich relevant sind. Also wir haben hier großes Thema Energieproduktion, Atmungskette, NAD wichtig, aber auch Reparaturvorgänge.
Also so NAD, ein ganz wichtiges Enzym, um viele verschiedene wichtige Prozesse im Körper anzukurbeln und deswegen ist es auch gut, dass wir diese NAD-Spiegel hochhalten, hochbekommen. Kommen im Alter.
Und vor allem, sie sinken im Alter dramatisch ab.
Ja.
Wir verlieren NAD und dann können wir das natürlich ausgleichen.
Also genau, darüber müssen wir noch reden. Was ich extrem erstaunlich fand, du hast ja eben darüber gesprochen, wie viel die Mitochondrien nach der Atmungskette an ATP produzieren. Und ich habe da mal so eine Zahl gelesen, die hat mich völlig baff gemacht, dass wir täglich, jeder von uns, 65 Kilogramm ATP produzieren, das ist ja praktisch unser Körpergewicht. Also
mehr. Ja genau, also als Merkregel ist eigentlich immer gut, also circa das eigene Körpergewicht.
Unglaublich.
Wird synthetisiert und wird wieder verbraucht. Also diese Recycling-Funktion von dem ATP und ADP, also dieses Hin und Her, das ist natürlich unglaublich dynamisch. Und wenn wir jetzt jeden Tag 65 Kilo mehr an Material produzieren würden, das würde natürlich nicht funktionieren, weil da ist eben die Rede davon, das oszilliert natürlich hin und her und theoretisch wäre es eben so. Also wenn sich es anhäufen würde, wäre es wirklich unser Körpergewicht.
Irre. Und dieses viele ATP, das wird ja produziert durch die schon vielfach zitierte Knallgasreaktion, die ja eigentlich eine aggressive Reaktion ist. Dieser Prozess findet ja bei uns quasi still statt, ohne dass da jetzt eine unkontrollierte, also explosive Entladung ist, aber irgendwie geht er ja doch nicht ohne Spuren uns vorbei. Ne? Wir haben ja in der Folge 3, glaube ich, schon über das Thema freie Radikale und diesen oxidativen Stress gesprochen. Kannst du uns da nochmal ganz kurz in das Thema einführen?
Also das ist unweigerlich leider ein Beiprodukt unserer Energieproduktion, die freien Radikale, Reactive Oxygen Species, ROS, sind einfach sozusagen unvermeidbar. Also mit denen müssen wir klarkommen. Sie sind aber nicht nur funktionslose Moleküle, die die Zelle belasten, wie man es früher dachte. Sie haben durchaus eine relevante Rolle. Ich habe es damals auch, glaube ich, als Sparringpartner schon bezeichnet. Für mich trifft es gut. Also mit denen hält sich unsere Zelle auf Trab, schaut sozusagen, dass sie in Übung bleibt. Und hätten wir sie nicht, wäre unsere Zelle deutlich in der Funktion eingeschränkt. Also wir brauchen natürlich, um diese ROS-Stress, also um diese Belastung zu kompensieren, braucht man ordentliche, robuste Reparaturmechanismen, weil natürlich nehmen unsere Chromosomen, unsere Proteine Schaden unweigerlich durch diese Attacke von diesen rebellischen ROS-Molekülen, die natürlich um sich schlagen, ja, aber manchmal erwischt es halt auch, was wichtig ist, und das müssen wir natürlich dann robust reparieren können. Ein bisschen ein Problem ist, dass die mitochondriale DNA, das ist ein bisschen ein Sprung, vielleicht schaffen wir es, dass wir es kurz erklären. Also die normale DNA ist in Chromosomen abgepackt, ist im Zellkern, ist extrem gut geschützt. Selbst dort, wenn Schäden sind, klar, gibt es auch, aber kann man gut reparieren. Und so. Aber die DNA der Mitochondrien, die haben eine eigene, das ist eine ganz interessante, also Organelle, das kommt einfach aus der Evolution, da ist angeblich einmal ein Bakterium hier eingeschlossen worden in unsere Zelle, und dieses Bakterium ist eigentlich jetzt das Mitochondrium. Daher ist eben die Idee, dass man denkt, das hat eine eigene DNA. Faktum ist, die gibt es, eigene DNA, braucht das Mitochondrium. Die schwimmt einfach im Mitochondrium in der Matrix herum und ist schutzlos. Und jetzt kann natürlich das Radikal da radikal drauf losgehen. Das ist natürlich dementsprechend dann leichter, diese Mitochondrien-DNA irgendwo zu verletzen, und dieser oxidative Stress, den sehen wir auch im Alter durch eben vermehrte Verletzungen auf diesen wichtigen Molekülen, kann eben dazu führen, dass ein Mitochondrium dann kaputt wird, die Arbeit nicht mehr wirklich funktioniert und die Atmungskette eben auch zusammenbricht. Und ja, das ist sozusagen die Zweischneidigkeit. Eben sind gefährlich, können wirklich destruktiv sein, können Mitochondrien zerstören, können Mitochondrienfunktion einschränken. Braucht man aber als Sparringpartner, damit wir hier im oxidativen Kampf, ja, weil oxidativer Stress kommt ja auch von außen, müssen wir auch abwehren können. Ja, und wir brauchen es, aber es ist ein notwendiges Übel, kann man vielleicht so zusammenfassen. Ja, ja, und als allerletzten Punkt habe ich mir noch hier notiert das Stichwort der Nacktmul. Kennst du den Nacktmul? Hast du schon mal gehört?
Nee, also den Namen habe ich schon gehört. Erzähl mir, wie sieht das Tier aus?
Ist ganz lustig. Also der Nacktmul ist eigentlich wie eine Maus ein bisschen. Ja? Schaut ja. Er hat aber kein Fell, deswegen heißt er Nacktmul. Aber es ist so ein mausartiges Nagetier und hat eben interessante Eigenschaften und kann eben 12-mal so lange leben wie eine Maus. Obwohl es eigentlich einer Maus gleicht, großteilig. Kann nicht wirklich Krebs bekommen. Und ist deswegen so ein bisschen so eine Ikone der Altersforschung, der Langlebigkeitsmedizin. Die Nacktmule finden alle wahnsinnig spannend, weil es ist eigentlich eine quasi so eine unsterbliche Maus, die keinen Krebs kriegt. Und so. Also was ist da los? Ja, fragt sich jeder. Aber da wissen wir halt, dass der Nacktmul eben witzigerweise diese Oxidation besser aushält. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Radikale beim Nacktmul nicht präsent sind, aber er scheint diese Schäden irgendwie besser wegzustecken, und da hat man auch wieder einen gewissen sozusagen therapeutischen Hint. Also vielleicht eben muss man die Radikale nicht loswerden komplett, aber vielleicht muss man schauen, wie gehen wir damit um, wie können wir besser damit umgehen.
Ja. Aber diese Radikale haben ja eine höhere Auswirkung im höheren Alter auf uns und sorgen ja dann auch dafür, leider, dass die Mitochondrien schwächer werden. Also auch, du hast es schon eben geschildert, die DNA ist da ungeschützt, fliegt da rum, anfälliger für Mutationen, auch anfälliger dafür, dass die Mitochondrien dann krank werden. Und das trifft ja jetzt nicht nur einzelne Mitochondrien, sondern es gibt ja so ein ganzes Netzwerk. Das musst du mir nochmal erklären, wie das miteinander zusammenhängt.
Ja, früher hat man eben immer gedacht, dass eigentlich die Mitochondrien durch die Radikale über die Zeit zerstört werden und das eigentlich ja das der Treiber unseres Alters ist. Mittlerweile eben, das haben wir es eh schon gesagt, das haben wir schon vorweggenommen, so ist es nicht. Ja, also die Mitochondrien werden nicht hier durch die Reactive Oxygen Species gekillt. Und das ist nicht das Thema, sondern wir haben andere Dinge, die wir beobachten. Entgleisung der Mitochondrien-Dynamik scheint hier das durchaus relevantere Thema zu sein. Und wie gesagt, Mitochondrien-Dynamik ist eben diese Formierung von Netzwerken von Mitochondrien, das Teilen, die Fusion, die Neubildung, aber auch die Mitophagie, der Abbau, der kontrollierte Abbau von beschädigten Mitochondrien. Also wenn da irgendwelche Schritte in dieser Dynamik aus dem Ruder laufen, das scheint das Charakteristikum des Alters zu sein. Wie gesagt, mit den Radikalen kommen wir weitestgehend zurecht, wenn unsere Reparaturmechanismen greifen. Also diese diese Bildung vor allem, diese Neubildung der Mitochondrien wird im Alter eingeschränkt. Das heißt, wir haben weniger Synthese. Die Transkriptionsfaktoren für die Synthese von Mitochondrien, die Biogenese, wie man sagt, von den Mitochondrien, ist eingeschränkt. Genauso aber zum Beispiel von mir, lustige Studie mit chinesischen Partnern, publiziert vor einigen Jahren, auch die Mitophagie ist verstärkt. Das heißt, also, du hast weniger Bildung, du hast mehr Abbau, ja, vielleicht klappt irgendwas mit der Fusion nicht, weil diese Netzwerke sind essentiell, also ein Mitochondrium alleine ist mehr oder weniger wertlos, sie müssen sich organisieren, vielleicht gibt es da noch Probleme in der Fusion, also in der Spaltung. Da ist der Hund begraben, da steckt es irgendwo.
Muss ich das so akzeptieren, dass meine Mitochondrien immer weniger werden oder wenn ich jetzt den Alterungsprozess aufhalten möchte, habe ich die Chance, dass ich die Zahl der Mitochondrien wieder wachsen lasse?
Absolut, also Mitochondrien, genau wie Muskelmasse, man kann Muskelmasse trainieren, genauso trainiert man auch die Mitochondrienmasse. Also wenn wir dementsprechend Sport betreiben zum Beispiel, werden wir ein Plus an Mitochondrien sehen, die eben entstehen über diese Genese. Da gibt es einen lustigen Faktor mit einem schönen Namen, Peroxisom Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha. Ja, schöner
klingt
Name.
Einfach.
Ja, ja, schöner Name. Einfach. Abgekürzt PGC1-Alpha. Das ist der Transkriptionsfaktor für die Mitochondrien-Biogenese. Kurz gesagt, den müssen wir aufdrehen. Mhm. So simple as that. Das heißt, wenn du trainierst, wird diese Achse aktiviert sein. Aber du kannst es auch über andere Dinge aktivieren. Also man kann den aktivieren über Fasten zum Beispiel oder auch andere positive Dinge wie die richtige Ernährung etc. Also es gibt Möglichkeiten, Mitochondrien, Biogenese zumindest, also die Neubildung, durchaus anzukurbeln.
Spannend. Was passiert denn, du hast schon über den Abbau der Mitochondrien im Alter gesprochen. Gibt es da auch irgendwelche Regulationsmechanismen, wann begonnen wird, verstärkt Mitochondrien abzubauen? Merkt irgendein Regulationsmechanismus im Körper, Mensch, da sind aber alte Krücken da in diesen Mitochondrien, die müssen weg.
Ganz genau, also es gibt die Chaperone, wir haben schon ein bisschen geredet drüber, die sind allgemein für die Proteine extrem relevant, die passen auf die Proteinkonfiguration auf und hauen auch die schlechten Proteine sozusagen raus, aber genau bei den Mitochondrien haben wir ein ähnliches System. Die sind auch Chaperonen unterworfen, also einer gewissen polizeilichen Kontrolle und werden auch natürlich irgendwo markiert. Es gibt hier wirklich die Qualitätskontrolle, die dann die Mitophagie einleitet. Und die Mitophagie ist das Pendant zur Autophagie von anderen Zellbestandteilen. Hier wird das Autophagosom gebildet rund ums Mitochondrium und das Mitochondrium wird hier drinnen mit dem Lysosom verheiratet und ja, und dann geht die Hexelei los und das Mitochondrium kann wieder in seine Bestandteile zerlegt werden und kann recycelt werden. Also das ist natürlich, wenn regelrecht das abläuft, super System. Was wir natürlich nicht wollen, ist, was ich vorher erwähnt habe, dass wir im Alter dann sehen, dass zum Beispiel eine Überaktivität von dieser Mitophagie entsteht. Weil dann kann man sich eh vorstellen, dann werden wir unterm Strich am Schluss zu wenig Mitochondrienmasse haben, wenn wir natürlich den Abbau dementsprechend aufdrehen, aber während die Biogenese eigentlich nicht mitkommt.
Genau. Wenn wir jetzt zu wenig Mitochondrien haben, gutes Stichwort, muss man sich ja mal die Konsequenz fragen, die dann passiert. Was ist das für eine Konsequenz? Ich habe jetzt plötzlich weniger Mitochondrien als vorher. Wie spüre ich das?
Also was ein großes Thema ist, ja, ist der Muskelschwund im Alter. Also ab 40 bis 80 verlieren wir 50% circa Muskelmasse, sogar noch ein bisschen mehr an unserer Muskelkraft. Also dieser Muskelschwund ist von 3 mitochondrialen Problemen ausgelöst, kann man sagen. Also die Neubildung, die Biogenese schwächelt im Alter. Wir haben also zu wenig neue Mitochondrien, gute, gesunde, die einfach perfekt funktionieren. Die ATP-Produktion im Mitochondrium wird ineffektiver. Das heißt, wir haben pro Sauerstoffeinheit oder pro Nahrungseinheit weniger Output, weniger ATP-Output. Wir verlieren also hier an Effektivität von unserer Factory. Und gleichzeitig, haben wir auch erwähnt schon, übermäßiges Recycling. Das heißt, wir bauen zu viele ab. Also eigentlich passt gar nichts mehr, muss man sagen. Zu wenige werden gemacht. Die da sind, funktionieren schlecht und dann werden auch noch zu viele aus dem Verkehr gezogen. Und dieser Perfect Storm, also diese Zusammenhäufung, Anhäufung von Problemen führt eben zu dieser Situation der Sarkopenie, des Muskelschwundes. Und dem können wir eigentlich, dem müssen wir ab 40 aggressiv entgegentreten.
Mhm. Heißt durch Muskeltraining, also richtiges Muskeltraining.
Richtig. Also da müssen wir wirklich High-Intensity-Interval-Training machen, weil die Muskelfasern, die wir mit dieser Mitochondrien-Problematik verlieren, sind die Fast-Twitch-Fasern, die nur reagieren auf relativ aggressive Stimulation. Das sind also nicht die, die wir im Ausdauersport hier stimulieren. Das sind wirklich eher die, die auf aggressive Gewichtstrainingsintervalle und so reagieren. Das heißt, wir müssen hier wirklich, je oller, desto doller ordentlich trainieren, muss man sagen. Und zusätzlich zu diesem Training wäre halt gut, dass wir noch die richtigen Nahrungsergänzungsthemen auch abdecken. Mhm. Das heißt, wir sollten hier das Material zuführen, das wir am meisten brauchen, und das sind in dem Fall Protein beziehungsweise Aminosäuren. Und zuallererst muss man hier das Leucin nennen. Das Leucin selbst ist extrem wichtig für die Mitochondrienfunktion, aber auch für die Muskelsynthese. Und da muss man sagen, dass, also wenn man ein Supplement vielleicht für so einen für ein Trainingsprogramm sich überlegt, dann wär's das.
Mhm. Mhm. Ein Wort muss ich noch zu dem HIIT-Training sagen, weil wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. HIIT-Training heißt also nicht nur Muskeltraining machen, dass man sich gut fühlt, sondern da darf nichts mehr
Vollgas
gehen.
Der
Muskel muss leer sein hinterher. Leer sein, damit, ja. Ne?
Also wenig Wiederholungen,
ja.
3, vielleicht 5 Wiederholungen. Muskel muss komplett platt sein und dann ist man im richtigen Sprengel drinnen mit der Intensität. Klar, aufs Gelenk muss man aufpassen. Das ist natürlich schon wichtig. Ja? Aber das Gelenk soll nicht die Grenze sein, sondern der Muskel eben. Also das wäre wichtig.
Mhm.
Solche Übungen am besten natürlich mit dem Personal Trainer mal starten, ne? Damit da ja nichts schief geht.
Ja.
Also ein bisschen aufpassen ist da schon wichtig.
Weil, genau, also die Gelenke muss man schon sehen, dass die nicht überlastet werden durch sowas, wenn man mit, da muss man ja mit hohem Gewicht rangehen.
Richtig,
wenn du nur 3 bis 5 Wiederholungen machst.
Ja, hoffentlich, wenn man Kraft hat, muss man mit hohem Gewicht. Aber es ist schon so, also die Gelenke sind natürlich auch ein wichtiges Thema hier.
Okay, Sport ist ganz wichtig. Wenn du jetzt so aufzählen würdest, neben Sport, was sind die Faktoren, um die Mitochondrien zu stärken, beziehungsweise um sie weiter wachsen oder die Anzahl weiter wachsen zu lassen?
Also die ganz wichtig auch wäre eben Fasten.
Mhm.
Fasten ist ein Riesenbooster für die Mitochondrien. Aber auch Fastenmimetika sind hier ganz relevant und interessant, nämlich Stoffe, die Zellen in einen Trick, also die Zellen austricksen und sie glauben lassen, sie haben eine Nährstoffunterversorgung. In Wahrheit haben sie es gar nicht.
Du hast es schon erklärt, Fastenmimetika sind die Substanzen, die dem Körper vorgaukeln, er sei in einer Fastensituation, obwohl das gar nicht ist.
So ist es. Also wirklich ein hocheleganter Trick.
Mhm.
Und den kann man sich hier zunutze machen. Und da gibt es ein paar verschiedene extrem effiziente Supplements in dem Bereich. Berberin zum Beispiel.
Mhm.
Die kann man da verwenden, Glucosamin,
um die Zelle
das vorzugaukeln. Und dann wird man auch die Benefits ernten, ohne dass man jetzt sich so wahnsinnig da im Fastenlevel kasteien muss. Aber natürlich, am besten ist hier das Intervallfasten eigentlich kombiniert mit diesen Supplements.
Also das heißt, die Supplements helfen nicht, das Fasten zu ersetzen, damit man sich bequem macht, sondern
idealerweise kombiniert man es natürlich.
Kombiniert man es miteinander,
ja, genau.
Um den Effekt einfach zu verstärken. Genau, wir haben Sport, wir haben Fasten. Dann habe ich auch mal gelesen und wir haben es besprochen, eben noch, dass ich mich morgens immer unter die eiskalte Dusche stelle. Kälte hilft auch, ne?
Genau, also beim Fasten haben wir diese klassische Aktivierung über die AMPK, über diese Achse der Minderversorgung. Das funktioniert super. Bei Sport ist auch Mitogenese, das heißt, wir erzeugen hier Mitochondrien neue. Beim Sport ist es auch so, da haben wir auch die Mitochondrien Biogenese im Fokus, haben wir schon drüber geredet. Das heißt, wie Muskeltraining können wir hier Masse aufbauen. Hitze, Kälte hast du gerade erwähnt. Also da ist es vor allem ganz witzig, diese Wim Hof Methode, da gibt es ja ganz interessante Theorien dazu. So ein bisschen Alternativmedizin bin ich mir
meistens. Das ist ja so ein ganz wilder, der Wim Hof. Ja, der macht ja alle möglichen extremen Experimente.
Und ich bin meistens kein so Fan, wenn es so alternativmedizinisch wird, weil du kennst mich, ich bin ein alter Universitätskliniker, extrem Freund von Evidenzdaten und so weiter. Aber gut, ich meine, ich sage mal so, die Wim Hof-Story ist nicht so uninteressant, weil er sagt halt, durch diese extreme Kälteexposition erzeugst du halt mehr braunes Fett und damit halt, ne, braunes Fett, kurz haben wir es erwähnt, ist ja deswegen braun, weil so viele Mitochondrien drinnen sind. Mhm. Ne? Das ist, es gibt ja die Farbe sogar. Und braunes Fett ist natürlich dann bei Mitochondrien, ja, wie soll ich sagen, Reservoir, massives. Und das ist natürlich schon cool, wenn wir dann hier das boosten können durch diese Kälteexposition.
Ich habe mal irgendwo gelesen, unabhängig von Wim Hof, der ja auch, sagen wir mal, sehr öffentlichkeitserheischend ist, dass man sagt, so Kälte, also die Gradzahl, die darf ich an Minuten aushalten. Also wenn ich irgendwie 5 Grad kaltes Wasser habe, darf ich da 5 Minuten drunter stehen. Ist das so? Ist das eine Faustregel, die man anwenden kann?
Also ich selber halt würde es nicht aushalten in dieser Faustregel, aber es ist natürlich schon, ich sage jetzt, Wim Hof ist ein Thema, was mir fast medizinisch und evidence-based besser gefällt, sind diese Kryokammern, ja, weil da hat man ein bisschen mehr Datenlage dazu. Wie wissen wir schon, dass das gut hilft? Wobei da wieder auch eigentlich die antiinflammatorische Wirkung meiner Meinung nach im Vordergrund steht. Aber dieses braune Fettgewebe, ja, sie haben es dann schon auch einmal detektiert. Ja, na, ist auf jeden Fall cool. Wir haben normal nur Babys, ja, braunes Fett. Also wenn wir uns da in Richtung Neugeborenes entwickeln können, why not? Ja? Also wenn das klappt, natürlich super. Und weil du gesagt hast, mit dem Booster als letztes vielleicht noch den Schlaf können wir noch nennen, weil wir wissen, das lymphatische System, haben wir schon erklärt, die Lymphe des Gehirns, das ist natürlich auch etwas, wo wir Mitophagie auch betreiben können, wenn wir hier klar Schiff machen im Kopf. Weil Mitophagie ist ja nichts anderes wie spezielle mitochondriale Autophagie, was ja wiederum nichts anderes ist wie Entgiftung. Mhm. Vielleicht kann man sich so ganz gut vorstellen.
Gut, jetzt haben wir diese 4 wichtigen Faktoren. Du hast auch schon gesagt, ein bisschen was kann man mit Nahrungsergänzungsmitteln machen. Du hast Eiweiß erwähnt, insbesondere Leucin. Du hast erwähnt, Kreatin, Glycin kann man machen. Gibt es sonst noch was? Oder würdest du sagen?
Naja, also man kann auch in der Medikation noch ein bisschen experimentieren.
Oder ja.
Experimentieren ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann sich auch natürlich aus dem Bereich der Medikamente noch bedienen. Vielleicht sagen wir es lieber so. Metformin wird von mir eigentlich relativ gängig verordnet. Also an meine Patienten ist ein diabetisches Mittel, also ein Antidiabetikum, was aber die AMPK beeinflusst. Und wir haben vorher schon gehört, Fasten geht auf die AMPK, die Fastenmimetiker gehen auf die AMPK, das Metformin geht auf die AMPK. Also da haben wir definitiv einen Stimulus Richtung Mitochondrienfunktion und eben Mitochondrienbiogenese oder auch Mitophagie dort, wo wir es brauchen. Also das ist sicherlich relevant und interessant, noch als zusätzliche Möglichkeit. Kurz habe ich es eh schon erwähnt, Berberin ist ein Supplement, also kein Arzneimittel, hat eine ähnliche Funktion. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Patienten habe, der kein Metformin haben möchte oder das irgendwie nicht verträgt oder so, dann kann man das mit einem Berberin ersetzen. Das heißt, der Berberitze etwas, was auch einen ähnlichen Effekt hat und was eben auch natürlich klar bei einem Menschen, der mit Diabetes zu kämpfen hat, sowieso eine gute Idee ist.
Genau, wobei man bei Metformin für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sagen muss, ist eben verschreibungspflichtig. Verschreibungspflichtig muss man mit dem Arzt seines Vertrauens besprechen, weil es eigentlich ein Medikament gegen Diabetes ist. Und leider ist das eine so bekannte Substanz, dass sie recht preiswert ist und deswegen wenig Forschung gemacht wird, weil es sich für die Pharmafirmen schlicht und einfach nicht lohnt.
Daran uralt. Forschung zu machen. Ist ja, ne? Uralte Substanz, und immer wenn was besonders alt ist, dann gibt es eigentlich kaum mehr Stimulus aus der Wirtschaft, weil die Patente einfach ausgelaufen sind. Das heißt, es gibt keinen Patentschutz und damit gibt es auch kaum Forschungsinteresse aus der Industrie. Muss also aus den Universitätskliniken kommen, ist immer dann schwierig mit der Finanzierung. Mhm.
So, jetzt haben wir aber zu den Mitochondrien ganz viel gesagt. Ich glaube, jetzt ist wieder Zeit, dass unser Experte, dass du, Dominik, mal wieder zusammenfasst. Was sollen wir mit nach Hause nehmen zu unserem Wissen über Mitochondrien? Was sind so die Top 3 oder, weil es heute so viel Stoff war, darfst du auch 5 Fakten sagen, die wir uns unbedingt merken sollten?
Also Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zelle, extrem wichtig, weil auch sehr im, sag ich mal, der Schusslinie der altersassoziierten Probleme. Wir müssen aufpassen, dass wir hier sicherstellen genug Biogenese. Das heißt, wir brauchen Material, genug Eiweiß, insbesondere Leucin. Stärkt auch die Funktion, aber man sollte als Substrat einmal ca. 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht supplementieren, wäre günstig. Zusätzlich sportliche Betätigung, idealerweise HIIT, das auch hier Sarkopenie-Prophylaxe bedeutet, als einzige wirklich relevante Trainingsform. Alles andere ist kardiovaskulär spannend, aber ist natürlich jetzt nicht das, was wir hier brauchen an Muskel- und Mitochondrien-Boost. Und dann als drittes würde ich sagen, ja, die freie Radikaltheorie. Die müssen wir leider einmotten, auch wenn sie uns liebgewonnen, wenn wir sie liebgewonnen haben. Es ist doch so, dass die Mitochondrien-Dynamik bzw. die Probleme in Synthese, Verschmelzung, Trennung und Abbau der Mitochondrien der Altersproblematik zugrunde liegen und nicht die Radikale zu verteufeln sind, wie man lange gedacht hat. Ja, also wir haben hier wirklich wieder viel gelernt heute. ATP als die Währung unseres Organismus, die immerwährende, also wir müssen immer flüssig bleiben beim ATP, da müssen wir echt aufpassen. Ja, und AMPK vielleicht kann man noch erwähnen. Wir haben einige Stoffe heute durchgenommen, die allesamt auf AMPK wirken. Also man merkt schon, AMPK, die Adenosin-Monophosphat-abhängige Kinase, das muss man aussprechen auch, die ist eine Drehscheibe als Langlebigkeitsmechanismus. Da zahlt viel drauf ein und das heißt immer wieder, wenn wir sehen, irgendwas wirkt auf die AMPK, da können wir schon eigentlich den nächsten Schritt antizipieren. Das wird auch für unsere Zellgesundheit gut sein.
Das waren sogar ein bisschen mehr als 3 bis 5 Fakten. Aber wenn ihr genauso wie ich ganz viele Begriffe im Kopf habt, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn wenn ihr hinterher noch was nachlesen wollt, dann könnt ihr das machen in unseren Shownotes. Da stehen viele Artikel drin zu all diesen Dingen, die wir heute besprochen haben, damit man das ganz in Ruhe nochmal nachlesen kann und auch zu den Substanzen. Und wenn man Nahrungsergänzungsmittel haben will, welche Dosierungen man nehmen sollte, das finden wir sicherlich auch alles in den Shownotes. Ich sag jetzt wieder schönen Dank an dich, Dominik. Das war spannend. Die Kraftwerke in unserem Körper, wie sie funktionieren und was man tun muss, damit die Kraftwerke auch noch bis ins hohe Alter funktionieren. Für euch wieder, wie gesagt, wie immer, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an podcast@beyondlifespan.de. Wir wollen gerne versuchen, eure Fragen ganz individuell zu beantworten und wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare, über eure Meinung zu unserem Podcast und über viele Sterne in den Bewertungen und ja.
Das war ein Durchmarsch, knapp über 30 Minuten. Ich glaube, das war sehr dicht gepackt heute. Ich hoffe, wir waren verständlich. Wir haben uns bemüht. Ansonsten gerne, falls Fragen sind, natürlich stellen jederzeit.
Und jetzt geht wieder der kleine Ausblick los in die nächste Folge. Auch da wollen wir noch ein bisschen weiter über Mitochondrien reden und zwar über dieses Multitalent an Enzym oder Coenzym, das NAD. Das haben wir eben schon erwähnt. Du hast gesagt, Mensch, über 500 Prozesse, damit ist es eine ganz entscheidende Substanz für die Langlebigkeit und damit hat sich auch unter anderem der ganz berühmte Harvard-Professor Dr. David Sinclair beschäftigt und darüber werden wir in der nächsten Folge reden. Das wird bestimmt spannend. Ja. Ich freue mich drauf.
Eine ganze Folge NAD, es hat es auch verdient. Es ist ein sehr relevanter, aber eben auch in aller Munde befindlicher Stoff.
In diesem Sinne, tschüss Dominik.
Bis bald, ciao Gerd.
Ja, tschüss.
Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen, bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren, da findet ihr alle Studien, die ich zitiere und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.